zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die große Ehre, heute den Eröffnungsvortrag zu dieser besonderen Guardini-Tagung halten zu dürfen. Es ist aber durchaus auch eine knifflige Aufgabe, denn ich soll ja nicht vorwegnehmen, was morgen direkt zu der Schrift Die Macht von Guardini gesagt wird, sondern soll eigentlich so in seiner Geistigkeit erstmal den Begriff vorbereiten. Also mal eben 2500 Jahre Geistesgeschichte zusammenfassen. Lassen Sie mich mit einem dreifachen Bekenntnis beginnen, aus dem dann folgt, wie ich versuche, dieses Thema Herr zu werden und es einzugrenzen. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich glaube an die Macht der Begriffe und Unterscheidungen, deren Zeit gekommen ist. Zweitens, ich bin Sozialethiker, bin also überzeugt von einem gewissen Vorrang des Politischen. Das heißt, ich werde sehr stark auch die politische Theorie der Macht akzentuieren. Drittens, ich bin Theologe, die Perspektivenumkehr, der Perspektivenwechsel, ich nenne es die Macht der Machtlosen, scheint mir substanziell, wenn man so etwas wie eine Theologie der Macht entwickeln will. Daraus folgt also die Gliederung, was ich Ihnen vortragen möchte. Zunächst mal die Aktualität des Themas, Macht in Kirche und Gesellschaft. Wir haben ja die eh schon angesprochene Gleichzeitigkeit des synodalen Weges, das fordert heraus, dort ist Macht ein Schlüsselthema. Dann Begriffsgeschichte, ich versuche einige Konturen zu sagen und dann auch ein Resümee zu ziehen, mit welchem Begriff ich arbeiten werde. Dann die politische Theorie, Macht als Kern des Politischen und schließlich die Macht der Machtlosen, die Perspektivenumkehr für eine Theologie der Macht. Das Thema der Macht ist in dreifacher Weise aktuell. Zunächst, wie schon angesprochen, es ist Thema des synodalen Weges und nicht nur irgendein Thema, sondern es ist das Thema, was die anderen Themen gewissermaßen abstrahiert und zusammenfasst. Das Verhältnis zwischen Klerikern und Laien, zwischen Männern und Frauen, das Verhältnis natürlich des sexuellen Missbrauchs als im Kern ein Problem des Machtmissbrauchs. Also ich glaube schon, dass das Thema Macht auch vielleicht gerade, weil es dazu zwingt, eine gewisse begriffliche Distanz zu haben, geeignet ist, um nochmal quasi den Zusammenhang der verschiedenen Problemfelder, die die Kirche gerade so umtreiben, nochmal zu analysieren. Aber man muss durchaus sehr vorsichtig sein. Es gibt durchaus auch eine Tradition einer polemischen Machtkritik, die in der Sache wenig weiterhilft. Gleichzeitig ist auf einer ganz anderen Ebene das Thema der Macht so aktuell wie kaum ein anderes Thema. Nach Fukuyama haben wir ungefähr seit 10 Jahren einen Rückmarsch der Demokratie, eine Zunahme autoritärer Regime. Ich nenne nur Trump, Putin, Erdogan als Beispiele. Jeder assoziiert da sofort, dass wir einen Wandel des Politischen haben. Die brutale, nackte Macht, das Recht der Stärke, scheint die Agenda des Politischen zu bestimmen. Und das wurde schon lang analysiert, schon vorher etwa Chantal Mouffe, die kritisiert die Illusion des Kosmopolitismus und sagt, wir müssen viel stärker Machtkonflikte zu analysieren, um zu verstehen, wie politische Agenten zusammengesetzt sind. Und der dritte Bereich wurde auch schon angesprochen. Guardinis Schrift über die Macht steht unmittelbar im Zusammenhang mit seinem Ende der Neuzeit. Er sagt, ökologisch haben wir uns Grunde so sehr der Natur bemächtigt, dass wir diese Macht über die Natur selber nicht kontrollieren können und wir zum Opfer unserer eigenen gewissermaßen unbeherrschten Macht werden. Das heißt, die Expansion der Macht, die das Kulturprogramm der letzten 500 Jahre wesentlich bestimmt hat, der expansiven Moderne, kippt um in ihr Gegenteil, weil die Macht eben zugleich eine Macht über Menschen ist und wir diese Macht selber nicht mehr steuern können. Ich glaube, Klimawandel ist nur ein Beispiel, aber das ist eben nur ein Phänomen. Die tiefer liegende Ursache ist möglicherweise die Nichtbeherrschung der Macht, die Ambivalenz der Macht. Guardinis Diagnose vom Ende der Neuzeit bestätigt sich auf eine Weise, die er wohl kaum geahnt hat. Bei ihm 1951 ist es damals stark ausgelöst von Hiroshima, Atombombe, Aber heute diagnostizieren wir das Anthropozän als eine neue erdgeschichtliche Epoche, die das Ganze noch mal viel grundsätzlicher sagt und sagt, die ökologische Nische, in der sich der Homo sapiens bisher entwickelt hat, ist definitiv vorbei. Das heißt, es geht um eine sehr, sehr grundlegende Problematik. Macht ist also ambivalent. Ich denke, das können wir aus dieser Aktualität lernen. Das Entscheidende ist, wie können wir die Macht über die Macht zurückgewinnen? Nochmal zu Guardini. Ich denke, das Entscheidende ist, er sagt, die Expansion der Macht war die sinnstiftende Natur der Moderne, der letzten 500 Jahre. Und eben, es wurde schon angedeutet, die Herausforderung, wie kann es gelingen, die Macht so zu bändigen, so zu begrenzen, so ihre Ambivalenzen in den Blick zu nehmen, dass man tatsächlich nicht der Eigenlogik der Systeme, der Eigenlogik der Technik, der Eigenlogik der Expansion der Macht über die Natur und über den Menschen verfällt. Deshalb ist die Leitthese meiner Ausführungen, es geht darum, die Ambivalenzen der Macht zu verstehen. Also ihre radikale Gefährdung, die Signatur unserer Zeit ist. Aber ich gehe weiter in der These. Ich glaube, ohne einen positiven Begriff von Macht wird es nicht gelingen, ihre Missbrauchsmöglichkeiten angemessen in den Blick zu kriegen. Denn schon der Begriff des Missbrauchs sagt ja, es ist ein falscher Gebrauch. Das setzt also implizit eigentlich voraus, dass es auch einen richtigen Gebrauch der Macht gibt. Der Slogan, keine Macht für niemanden, der anarchistischen Band, das ist auch ein Cover auf einer Liedersammlung, ist also eigentlich gewissermaßen in sich widersprüchlich oder zumindest nicht logisch zu Ende gedacht. Denn um Verantwortung wahrzunehmen, um falschen Machtgebrauch zu begrenzen, brauche ich auch einen positiven Begriff der Macht. Das heißt, meine Zielrichtung ist also nicht anarchistisch keine Macht der Macht, sondern eher ein Blick auf die Ambivalenzen der Macht, um mit ihrer Zweideutigkeit zurechtzukommen. Machtkontrolle im Bewusstsein der Ambivalenzen nenne ich es. Nun also zur Begriffsbestimmung. Macht ist ein relationaler Begriff. Etymologisch, wenn man es anschaut, in den meisten Sprachen, griechisch Dynamis, lateinisch Potestas, englisch Power, im Gotischen, von dem das deutsche Wort Macht abgeleitet ist, Magan, ist es eigentlich jeweils eine Potenz, ein Können, ein Vermögen, also ein ganz und gar positiver Begriff. Also auch sowas wie Handlungsfähigkeit wird dort gesetzt. Den Begriff der Macht als politischen Begriff haben eigentlich die Sophisten entdeckt im Streit mit Platon. Ja, die Sophisten definieren, gerecht ist, was den Mächtigen nutzt. Und Platon setzt dann dagegen, nein, gerecht ist oder die Macht muss von Wesen her vernunftbestimmt sein. Also er setzt gegen die Macht, das Recht der Macht, die Macht des Rechtes dagegen. Das ist dieser Streit im Grunde zwischen dem eher idealistischen und dem sogenannten sich realistisch verstehenden Zugangs, der die ganze Geschichte der Machtreflexion prägt. Etwa ein Höhepunkt Machiavelli und bis in die Gegenwart kann man das verfolgen. Diese beiden Zugänge, die zum ersten Mal sehr klar formuliert sind bei Platon. Aristoteles geht noch ein Stück weiter und definiert die Macht wesentlich durch die Demokratie, die Herrschaft, politische Herrschaft zu gewinnen von Freien über Freie durch den Diskurs. Das ist die Entdeckung der Demokratie. Also hier Macht sehr kommunikativ gedeutet. Das wird später Hannah Arendt wesentlich aufgreifen. Für die Begriffsgeschichte finde ich noch sehr interessant die Unterscheidung von Cicero zwischen Potestas und Auctoritas. Potestas, die Amtsmacht, haben viele, sagt Cicero, da sind die verschiedenen Machthaber in Rom gleich. Aber nur er habe die Auctoritas, das heißt die Autorität, tatsächlich mit seinem Charisma, seinen guten Argumenten, die Menschen wirklich zu überzeugen. Er beansprucht also einen Vorrang. Das ist später auch für die theologische Theorie Bildung äußerst wichtig. Ich kann hier nicht alle Stufen durchgehen, ich will nur ein paar bekannte Namen nennen der neuzeitlichen Theorie. Machiavelli habe ich schon genannt, eben ganz wie die Sophisten, also gerecht ist, was den Mächtigen nützt, alles andere sei im Grunde nur eine Fassade. Im Hegel, der sehr stark Herr-Knecht-Dialektik, also der Knecht, der sich nützlich macht, gewinnt Macht über den Herr, weil der Herr von ihm abhängig wird. Eine wichtige Theorie. Nietzsche, der Wille zur Macht, also die Umkehr, dass er von der Evolutionstheorie auch im Grunde von dieser Tradition ausgeht. Im Leben höher Entwicklung gibt es dadurch, dass die Starken sich durchsetzen. Also die Kritik des Machtverzichts als Ressentiment der Schwachen. Weber, der sehr stark definiert den Wandel der Herrschaftsform von der charismatischen, traditionalen Macht zur Legitimität durch Verwaltung. Carl Schmitt, Freund-Feind-Schema, also ganz im Machtdualismus geäußert, und Hannah Arendt, die Aristoteles wieder aufgreift. Also ein Resümee aus diesem kurzen Blick: Macht ist Bestandteil aller menschlichen Beziehungen. Sie bestimmt quasi unser Zueinander. Es ist ein Beziehungsbegriff. Sie ist auf Handeln bezogen. Sie ist besonders relevant in asymmetrischen Beziehungen, also wenn ich ein Machtgefälle habe. Es ist ein Konfliktbegriff. Von Macht sprechen wir, wenn quasi offensichtlich das Gleichgewicht irgendwie aus dem Lot gekommen zu sein scheint. Es ist ein Begriff, der immer ambivalent zu begreifen ist, die Fähigkeit zu handeln und auf der anderen Seite die ständige Gefahr, auch durch die Macht das Recht zu beugen. Ich glaube, besonders interessant ist der theologische Zugang. Das Problem der Macht, so meine These, ist kulminiert in der Theologie der Macht. Womit hängt das zusammen? Gottesbeziehungen sind eigentlich immer zu verstehen im Machtgefälle von absoluter Macht Gottes und im Ohnmacht des Menschen. Schleiermacher hat es schon so formuliert: Theologie oder Glaube, Religion ist das Bewusstsein, von einer höheren Macht schlechthin abhängig zu sein. Und ich denke, das trifft etwas, was den Kern der Gotteserfahrung macht. Die Gotteserfahrung als die Macht Gottes im Spiegel der eigenen Ohnmacht. Also dieses und das Vertrauen auf Gott bedeutet, die Macht Gottes ist nicht diejenige, die mich vernichtet, erdrückt, meine Autonomie raubt, sondern ist zugleich Ausgangspunkt einer Freiheitserfahrung. Dass Gott zugleich eben der Grund meines Daseins ist, so wie ich bin, mit allen meinen Schwächen und Grenzen und Fehlern, und ich gewissermaßen in diesem dieser Gottesbeziehung christlichen, also dass als barmherziger Gott er sich mir zeigt und ich damit zugleich befähigt werde, offen direkt auf meine Schwächen und Fehler zu schauen, ohne sie gewissermaßen mich hinter einer Fassade zu verstecken. Und das setzt frei tatsächlich zum Personwerden, zum Annahme seiner selbst. Die Idee, dass also da die Erfahrung der Beziehung zu Gott und seiner Allmacht im Spiegel meiner Ohnmacht zugleich eine Möglichkeit ist der Selbstaffirmation, einer bedingungslosen Anerkennung meiner selbst in der Beziehung. Und damit wird die Erfahrung dieses Macht-Ohnmacht-Gefälle zu einer Freiheitserfahrung. Die Bindung an das Unendliche ermöglicht zugleich Freiheit vor dem Endlichen. In vieler Hinsicht, wie ist das durchdekliniert. Aber ich glaube schon, Kern der Gottesbeziehung ist eben dieses Macht-Ohnmacht-Gefälle. Und insofern ist quasi die Theologie besonders anfällig auch für die Missdeutung, für den Missbrauch der Macht, weil eben das Macht-Ohnmacht-Gefälle dann auch durch Vertreter der Kirche repräsentiert werden. Und es ist immer dann ein Missbrauch, wenn der Bezug auf Gott missbraucht wird, um einen anderen zu dominieren und quasi selbst Macht zu beanspruchen. Also ich glaube, das ist durchaus ein Risiko, wie es Bischof Wilmer formuliert hat. Der Missbrauch der Macht gehört zur DNA der Kirche. Ich würde es etwas vorsichtiger formulieren. Die Möglichkeit des Missbrauchs und die besondere Dramatik des Machtmissbrauchs gehört zum Schicksal, gehört zur DNA der Kirche. Ich glaube schon, so kann man das sagen, weil die Gottesbeziehung mit einer Vertrauensbeziehung zu tun hat und der Gläubige macht sich unendlich verletzbar. Aber eben die Umkehr der Macht im Kreuz ist Gott selbst verletzlich geworden. Damit erdrückt er nicht mehr meine Ohnmachtserfahrung, sondern ist die Möglichkeit der Begegnung mit Gott auf Augenhöhe gedacht. Gott ist selbst verletzlich. Er hat sich verletzlich gemacht, indem er begegnet in dem Armen, in dem Machtlosen, dem Geschundenen. Es gibt zwei Traditionslinien in der kirchlichen, theologischen Reflexion der Macht. einerseits durchaus diese Theologie der Ohnmacht, die auch starke biblische Wurzeln hat, bis hin zur prophetischen Theologie und der Armentheologie. Auf der anderen Seite hat sich das Verhältnis der Kirche zur Macht mit der konstantinischen Wende natürlich stark gewandelt. Das war ein Paradigmenwechsel, aber es gab immer eben diese zwei Stränge. Häufig beruft man sich auf Paulus, eben sein Zitat, jeder ordne sich den Trägern der staatlichen Gewalt unter, denn es gibt keine staatliche Gewalt außer mir. Also man erkennt dann die staatliche Macht an, ist nicht prinzipiell machtkritisch. Das hat dann vor allem Papst Gelasius zu der Zwei-Reiche-Lehre weiterentwickelt, der Zwei-Gewalten-Lehre. Da greift er nochmal auf Cicero zurück. Eben die Machthaber haben die Potestas, die Amtsgewalt, aber die Kirche hat die Auctoritas, die geistliche Macht. Daraus dann entwickelt die Zwei-Gewalten-Lehre. Augustinus war da noch durchaus sehr kritisch, der formuliert, der Mensch darf nicht über den Menschen herrschen. Und dorther hat er auch die Sklaverei beispielsweise deutlich kritisiert. Ich glaube aber doch, wenn man die theologische Tradition anschaut, dominiert eher die machtkritische Linie, zumindest biblisch. Ich finde einer der schönsten Passagen dazu die Jotam-Fabel in Richter 9. Einst gingen die Bäume hin, um sich einen König zu salben, und sie sagten zum Ölbaum, sei du unser König. Der Ölbaum sagte zu ihnen, habe ich etwa schon mein Fett aufgegeben, dass die Götter und Menschen an mir ehren, und werde hingehen, um über den Bäumen zu schwanken? Dann gehen sie noch hin zum Feigenbaum und zum Wein und alle, die sagen, ich bringe Früchte, ich habe gewissermaßen meinen Sinn im Leben, ich brauche nicht König werden, nur der Dornbusch, der Nordenstrauch macht es. Und er sagt, wollt ihr mich wirklich zum König salben? Und dann droht er aber gleich, er bergt euch in meinem Schatten, wenn nicht, dann soll der Dorn vom Dornenstrauch ein Feuer ausgehen. Der Martin Buber nennt dies die stärkste antimonarchische Dichtung der Weltliteratur. Sie steht aber keineswegs allein da. Ich habe es schon genannt, die Armentheologie, die prophetische Tradition ist sehr stark, auch machtkritisch. Auch bei Jesus, seine Antrittsrede, Lukas 4, ich bin gekommen zu den Armen, ist machtkritisch. Also die, die am Rande stehen, die Marginalisierten, deren Perspektive einzunehmen, ist sein Programm. Oder Lukas 1, das Magnificat, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Also das ist, denke ich, durchaus eine sehr radikale Machtkritik, die durchaus die Tradition sehr stark prägt. In der frühen Kirche war das auch durch die Märtyrer ein wichtiges Element. Die Märtyrer sind welche, die von der Macht her unter die Räder kommen. Und insofern ist die Perspektive der Märtyrer immer das Recht derer, die quasi von den Mächtigen auch missachtet werden. Auch die Apokalyptik ist eine starke Machtkritik. Buch Daniel, im Grunde eher pazifistische Autoren, die gesagt haben, okay, die große Macht, großen Reiche, Babylon, Rom, die herrschen, aber im Grunde werden sie vergehen. Die Macht Gottes ist das, was bleibt, auch bei Paulus intensiv rezipiert, die Mächte und Gewalten. In der Theologie ist prinzipiell die Berufung auf Gott, den Allmächtigen, ein Maßstab, um alle Absolutsetzung innerweltlicher Mächte radikal zu kritisieren. Eine alternative Perspektive, eine Transzendenz, also gewissermaßen dieser Perspektivenwechsel gehört zum Programm auch des Christentums. Das greift mein Fach, die Sozialethik, auf, indem sie dafür plädiert, dass Machtkontrolle zumindest immer ein sehr deutliches, eine Notwendigkeit ist, um verantwortlich mit Macht umzugehen. Aber klar, es gibt da auch innerhalb der Sozialethik diese doppelte Tradition, eher machtkritisch und eher machtaffirmativ gewissermaßen im Interesse der öffentlichen Ordnung. Ein paar Worte zur Psychologie der Macht. Also ich versuche, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, weil ich glaube, es gibt keinen einheitlichen Begriff der Macht, sondern wir haben unterschiedliche Perspektiven. Nur ganz weniges dazu. Von der Psychologie finde ich interessant, Macht hat was zu tun mit den intimsten menschlichen Beziehungen. Ja, menschliche Beziehungen sind von Macht geprägt. Es gibt, sie analysieren etwa French und Raven die verschiedenen Machtfaktoren über Belohnung, Zwang, Legitimation, Identifikation, Sachkenntnis, eine Kontrolle der Rahmenbedingungen oder wie es genannt wird, Reaktionsschnelligkeit, also Power of Opportunity. Also finde ich durchaus sehr aufschlussreich die Faktoren, mit denen Macht, Menschen Macht gewinnen. Wissen ist ein ganz wichtiger Faktor, eine richtige Analyse. Macht über Gewalt, wie Sie analysieren, ist sehr kontrollaufwendig. Also Macht funktioniert viel besser anonym. Das hat schon Hayek gewusst, die anonyme Machtkontrolle über die Märkte, Anreize zu setzen. Wenn du dich mehr anstrengst, dann kriegst du etwas mehr Lohn. Dann kontrollieren die Menschen sich von innen. Das ist sehr viel effektiver und weniger kontrollaufwendig. Also wie die latenten Formen der Macht gerade in der Marktwirtschaft funktionieren, ist durchaus sehr aufschlussreich. Und die verschiedenen Faktoren sind immer in Wechselwirkung. Es gibt einen konstruktiven und destruktiven Gebrauch, integrativ oder spaltend. Von der Psychologie her finde ich erschreckend, einen Versuch in der Schweiz haben das Forscher gemacht, zum Diktatorspielen. Man hat ein simulatives Spiel gehabt und den Leuten quasi erzählt, sie müssen bei dem Spiel gewinnen und sie gewinnen, wenn sie anderen was wegnehmen und wenn sie andere quälen und foltern. Und nach einer Weile sind die meisten der Suggestion dieses Spiels erlegen. Woraus dann gefolgert wird, Macht und die Vorstellung, Macht zu haben, korrumpiert auf eine sehr starke Weise. Also wir sind sehr stark korruptionsanfällig. Auch Analysen zu Liebe und Macht finde ich sehr aufschlussreich. Etwa von der Psychologie der Eheberatung, dass offensichtlich gesagt wird, sehr viele Beziehungen scheitern, wenn quasi von dem Ideal der Hingabe nicht gleichzeitig auch angeschaut wird, dass natürlich auch im Kampf der Geschlechter das Machtverhältnisse sind, die transparent gemacht werden müssen, die ausgehandelt werden müssen. Sonst ist man gewissermaßen blind gegenüber Einseitigkeiten und nicht korrekturfähig. Also auch da gewissermaßen, man kann es mit Guardini machen, dies konkret Lebendige sind immer Gegenpole. Es gibt Macht und die Hingabe, beide Pole gehören zusammen und müssen angeschaut werden. Deshalb auch mein Titel Ambivalenzen der Macht. Soziologisch das Entscheidende ist von Max Weber. Macht ist ein Relationsgefüge, das Akteure bzw. Systeme einen Dispositionsspielraum gibt und auf andere sowie Prozesse Einfluss auszuüben. Macht wird unterschieden von Herrschaft, die als ein mit Legitimität ausgestattetes Unterordnungsverhältnis verstanden wird. Also Max Weber hat einen teleologischen Handlungsbegriff. Macht ist die Fähigkeit zur Herrschaft, die Fähigkeit, meinen Willen durchzusetzen. Und er analysiert von dort her den Wandel der Herrschaftsformen, traditionale Herrschaft, wenn es quasi von der Tradition Positionen anerkannt sind. Selbst bei Missbrauch wird es nicht in Frage gestellt. Charismatische Herrschaft über die Fähigkeit, andere zu überzeugen. Und er analysiert sehr stark legitime Herrschaft durch die Verwaltung und meint, die Macht der Administration, der selbstverständlichen Verwaltungsabläufe wird gewaltig unterschätzt. Das ist gewissermaßen die stille Macht, das Rädermerkwerk der Macht, was gewaltig unterschätzt wird. Hannah Arendt, die ich vorhin genannt habe, widerspricht dem Max Weber in einem entscheidenden Punkt, dass sie keinen teleologischen Machtbegriff hat. Sie sagt also, der Kern der Macht ist nicht, ich habe eine Vorstellung, was ich will und setze das dann durch, sondern sie sagt, das viel Wichtigere und viel Effektivere, wie Macht funktioniert, ist die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen. Das heißt, einen Raum gemeinsamer Ziele herzustellen. Deshalb hat sie einen kommunikativen Begriff der Macht. Und das scheint mir durchaus wichtig, auch für eine theologische Anschlussfähigkeit, quasi mit Menschen zu diskutieren und einen gemeinsamen Willen herzustellen. Dann wird nämlich die Macht nicht mehr oppressiv als Fremdbestimmung empfunden, sondern dann wird der Diskurs, der Streit mit unterschiedlichen Perspektiven sogar als Weg gefunden, den besseren eigenen Willen auch zu definieren. Und sie sagt, genau das macht den Kern und das Wesen der Demokratie aus. Und für sie macht auch das genau das Wesen des Politischen aus. Und das andere sei gewissermaßen ein Sekundärphänomen. Ich glaube, da ist durchaus was Richtiges dran. Das kann man nicht nur als idealistischen Aristotelismus abtun. Die am meisten diskutierte Theorie der Macht, um es nur kurz zu streifen, ist von Michel Foucault. Macht und Sexualität, das ist natürlich auch besonders aktuell jetzt, weil durch den sexuellen Missbrauch und in der die Kirche die Diskussion. Das ausführlich darzustellen, würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Deshalb nur ganz wenige Stichworte. Er sagt, Macht kommt sehr stark durch Wissen zustande, durch die Definitionsmacht, was gilt, also die Setzen von Normen, dem, was als normal gilt, gerade auch in der Sexualethik, natürlich Genderdebatte. Sie kennen die ganze Aufregung um diese Definitionsmacht dessen, was gelten soll. Er analysiert aber keineswegs nur kritisch die Macht, sondern immer auch produktiv. Er sagt, Verständigung wäre gar nicht möglich ohne die Macht. Jede Sprache setzt bestimmte Normen, was gilt, wie ich reden muss, um mich verständlich zu machen. Und wenn ich anderes gebrauche, werde ich einfach nicht verstanden. Das heißt, er hat gerade einen quasi auch sehr positiven, aber immer von den Ambivalenzen bestimmten Machtbegriff. Aber diese Definitionsmacht als das Entscheidende ist eine Strukturparallele etwa zu einem neueren Buch von Rainer Forst, Normativität und Macht, also die Macht der Normen, die durchaus nicht unterschätzt werden sollte. Ich glaube, da ist was Richtiges dran. Die Fähigkeit, die Definitionsmacht, was als normal gilt, als Normen, das ist eine große Wirksamkeit, die aus sich selbst heraus generiert ist. Und demgegenüber ist quasi rohe Gewalt doch oft eher etwas Abgeleitetes. Resümee zur Begriffsgeschichte. Macht ist entscheidender Faktor aller menschlichen Beziehungen. Sie hat immer zwei Seiten, eine positive, eine negative. Sie ist eine Potenz, etwas zu tun. Sie ist ein Risiko, das missbraucht werden kann. Also als polares Spannungsgefüge muss ich sie im Sinne von Guardinis Gegensatzlehre begreifen. Das Idealistische und das Realistische sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ich muss beides im Blick haben. Das heißt, auch in der Kirche muss sich dieses paradoxe Ineinander von Macht und Ohnmacht, das sich in der Theologie besonders zuspitzt, in den Blick nehmen. Beide Perspektiven haben ihr jeweiliges Recht. Jetzt zum Politischen. Thomas Hobbes hat seine Theorie der Macht entfaltet, indem er von dem Naturzustand ausgeht, sagt er, im Naturzustand ohne den Staat herrscht rohe Gewalt, homo homini lupus. Deshalb muss es einen starken absolutistischen Herrscher geben, den Souverän des Staates, und das nennt er den Gesellschaftsvertrag. Die Überantwortung der Macht, das Machtmonopol für den Staat, sei die Voraussetzung, dass nicht rohe Gewalt herrscht, sondern dass sich Kultur und Wohlstand entfalten können. Aber das ist schon bemerkenswert, dass die erste richtige politische Theorie der Moderne vor allem eine Machttheorie ist. Und hier auch ein Zitat von Ihnen, Herr Mayer, nochmal, wenn man das auch einordnet, ein bisschen in die Geschichte, die möglichen Modelle, Politik zu verstehen. Der Zugang von Hobbes ist eher, wie es der Vittorio Hösle nennt, kratisch. Also er sagt, Kern des Politischen ist das Verhandeln von Machtkonflikten, wie man sich durchsetzen kann. Und ich glaube schon, da ist etwas Richtiges dran. Aber im Prinzip ist es ein Modell von drei Grundmodellen. Ich habe es schon öfter genannt, jetzt Aristoteles. Das wird oft in der Literatur etwa von Suthor anthropologisch genannt. Man könnte es auch einfach demokratisch nennen. Oder eschatologisch Augustinus, also die Idee des Politischen von den Zielen her denken, von der Gerechtigkeit, vom Frieden her, vom Reich Gottes her. Man könnte das auch nennen utopisch ausgerichtet. Marx greift das stark auf, oder dämonologisch, wie es genannt wird. Man könnte es auch nennen kratisch, den Begriff finde ich fast noch besser, Machiavelli, Machtkonflikte. Zitat, die Antike entwickelte den Gedanken der bürgerlichen Hingabe an den Staat. Das Christentum machte politisches Handeln rechenschaftspflichtig vor Gott und dem Gewissen. Die Moderne zergliederte die Macht und schuf kontrollierbare Verantwortungsbereiche. Also man könnte diskutieren, ob nur das Christentum es rechenschaftspflichtig macht. Antigone wäre auch ein Beispiel, aber ich glaube, das ist schon eine sehr gute Zusammenfassung. Das entscheidende Stichwort hier ist das Zergliedern der Macht. Also die Bändigung der Macht in der Moderne im politischen Bereich geschieht wesentlich durch Gewaltenteilung. Also die Legislative, die Judikative und die Administration, also die Exekutive. Und in der Moderne ist vor allem noch hinzugekommen als vierte Gewalt die Medien. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wie virulent das Problem der vierten Gewalt ist. Die autoritären Herrscher der Gegenwart, die versuchen vor allem die Kontrolle über die Medien zu kriegen. Wenn man Putin anschaut, wenn man Erdogan anschaut, wenn man in China das anschaut. Wir hatten das schon mit Berlusconi, wie problematisch das ist, aber da gab es in Italien noch eine funktionierende Öffentlichkeit. Also das Prinzip der Öffentlichkeit als der unabhängigen Beobachtung ist ganz, ganz wichtig, dass Machtkontrolle funktionieren kann. Das wird gegenwärtig an vielen Orten ausgehebelt. Deshalb ist auch so problematisch in Polen, das ist jetzt ein anderes Beispiel, wo vor allem also die Medien, aber auch natürlich die Unabhängigkeit der Justiz versucht versucht wird zu untergraben. Genau das ist gegen die Strukturlogik der Ausdifferenzierung das wichtigste Instrument der Machtkontrolle in der Moderne. Das greift die innere Ordnung an. In der Sozialethik, um das Politische nochmal auf mein eigenes Fach zu beziehen, finde ich, dass gegenwärtig ein interessanter Paradigmenwechsel stattfindet. Wir haben in der katholischen Soziallehre eine Tradition, dass wir wunderbar über die Ideale sprechen. Ja, über das Gemeinwohl, über die Gerechtigkeit und den Frieden, den wollen wir alle. Und wir stellen fest, eine ziemlich starke Belanglosigkeit, weil nicht die Unterscheidungen, auf die es wirklich ankommt, getroffen werden. Deshalb in der Sozialethik eine Schwerpunktverlagerung vom Zieldiskurs auf den Transformationsdiskurs. Das ist auch stark in der Umweltdebatte, weil gesagt wird, wir haben uns alle geeinigt auf die SDGs, keine Armut, kein Hunger mehr, aber das Problem ist, wie kommen wir diesem Ziel näher, wie setzen wir es um? Also das Umsetzungsproblem ist das Entscheidende. Und das scheint mir durchaus auch nochmal wichtig für den Umgang der Macht, denn das Umsetzungsproblem ist immer ein Problem, wie ich mit Machtkonflikten, mit einem Machtvakuum umgehe. Und von dort her sind Machtfragen, werden neu reflektiert als ein Schlüssel der Gerechtigkeitstheorie. In der Sozialethik ist in Bezug auf die Macht auch nochmal wichtig, dass die Option für die Armen als erkenntnistheoretisches Prinzip, also von der Rückseite her, von denen, die unter die Räder der Macht kommen, die Situation anzuschauen, als erkenntnisleitend gilt. Das ist, kann einseitig sein, dass man nicht quasi die Ordnungsmacht auch affirmiert, aber ich glaube schon, dass das, wenn man es als Erkenntnisprinzip und nicht als eine einseitige Option, wir sind immer nur quasi auf der Seite der Armen, der Schwachen, sondern als Erkenntnisprinzip ist es durchaus eine Innovation, die auch Papst Franziskus intensiv aufgegriffen hat, aber die zu erheblichen Irritationen und auch einer anderen Perspektive der Sozialethik geführt haben. Bei ihm befreiungstheologisch. In der Enzyklika Laudato Si kommt zum ersten Mal der Begriff Macht vor, der sonst kaum in Enzykliken vorkommt, dort gleich 69 Mal. Das zeigt, dass hier das Pathos natürlich vielleicht manchmal befreiungstheologisch auch eher mit linken Theorien, aber doch sehr stark auch die Perspektive bestimmt. Und das ist, glaube ich, nicht nur was Einseitiges, sondern man kann sagen, allgemein gilt auch für unseren Rechtsstaat, jeder soll das gleiche Recht haben, das heißt das gleiche Recht auch derer, die marginalisiert an den Rand gedrängt sind. Das ist Aufgabe des Staates, das Recht, gleiche Recht aller zu verteidigen. Und er darf quasi in die Freiheit der Einzelnen nur so weit eingreifen, wie dies nötig ist, um die gleiche Freiheit aller zu verteidigen. Und das ist natürlich immer besonders dann prekär bei denen, deren Machteinfluss, deren Handlungsfähigkeit, deren Ressourcengriff, Zugriff besonders beschränkt ist. Es geht also in der Reflexion über die Bedeutung der Macht im Kontext von Gerechtigkeitstheorien, über die Definition von Mitteln der Macht. Die Macht des Wissens wird zurzeit intensiv diskutiert. Es wird diskutiert, ob quasi in komplexen Problemen wir zu einer Expertokratie kommen. Das heißt, die Experten herrschen. Und die Frage ist, ob viele komplexe Probleme, auch bei Klimawandel, diskutieren wir im Augenblick intensiv über die Rolle der Wissenschaft, ob quasi es so komplex ist, dass die Experten nur entscheiden können oder ob das über Mehrheitsentscheidungen zustande kommen muss. Und das Problem ist, über Mehrheitsentscheidungen werden wir wahrscheinlich nicht die radikal nötigen Entscheidungen zustimmungsfähig hinkriegen. Also da wird auch nochmal intensiv diskutiert über das Mehrheitsprinzip. Geld und Macht ist eine Frage auch der Wirtschaftsordnung. Wir haben extreme Asymmetrie der Macht in Bezug auf den Zugriff auf Geld. Wenn 1% der Bevölkerung mehr als die Hälfte des Vermögens besitzt beim Vermögen, Macht ist Geld, Geld ist Macht, umgekehrt, beides gilt. Also ich glaube, auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Zugang, um die Asymmetrien der Machtverteilung hier im Zugang auf Geld auch kritisch anzuschauen. Und ich glaube, hier liegen erhebliche Probleme in der gegenwärtigen Verteilung von Macht, dem Ausschluss der Exklusion von vielen, die keinen Zugang zu Geld haben. Und Geld ist wichtig für Teilhabe an vielen gesellschaftlichen Prozessen. Ich finde hier im wegweisend von Michael Walzer seine Theorie Sphären der Gerechtigkeit, indem er sagt, es geht nicht darum, absolute Gleichheit zu schaffen. Menschen sind immer unterschiedlich und sie wollen sich unterscheiden und sie sollen sich unterscheiden können. Sondern es geht darum, dass der Zugriff von einer Sphäre in die andere verhindert wird. Es soll nicht jemand, nur weil er viel Geld hat, sich deshalb Ämter oder gute Noten an der Universität kaufen können. Sondern in Märkten zählt, wer es bezahlen kann. In der Universität zählt, wer gute Argumente hat und was verstanden hat. In der Öffentlichkeit zählt Aufmerksamkeit. Also quasi die Sphären sind getrennt und diese Trennung der Sphären ist eine Art Gerechtigkeitstheorie der Gewaltenteilung. Das finde ich durchaus auch einer tieferen Reflexion für wert. Ambivalenzen der technischen Macht. Ich will das nur kurz andeuten, weil das ja auch noch ausführlicher kommt. Aber um auch das zu verklammern in unserer ganzen Tagung mit Guardini, das spitzt sich ja zu, dass eben Guardini gesagt hat, Ende der Neuzeit ist ein Problem Veränderung der Macht, nicht mehr Expansion der Macht, sondern Kontrolle der Macht, Bändigung der Macht. Und er sagt, da bestätigt sich nochmal die Theorie, dass wir einen positiven Begriff brauchen. Denn die These ja von Guardini ist, dass wir nur scheinbar so mächtig sind. Aber auf der Rückseite dieser großen Mächtigkeit hat sich die Eigendynamik der Systeme schon so breit gemacht. Macht ist anonymisiert. Wir folgen den Systemimperativen. Er analysiert die Aktienmärkte. Heute können wir das sagen mit der Digitalisierung. Die Algorithmen bestimmen, welche Aktien gekauft und verkauft werden. Die Algorithmen der Optimierung bestimmen, wer was kauft. Und wir merken, wir sind auch gelenkte Kunden in vieler Hinsicht. Das heißt, das Problem, wie er es analysiert, ist gerade gar nicht die personale Machtfülle, sondern dass viele, die scheinbar viel Macht haben, eigentlich nur Rädchen im Getriebe sind, keine Alternative, die Alternativlosigkeit von Entscheidungen, die Getriebenheit der scheinbar so mächtigen Manager, die aber im Grunde, um ihren Systemimperativen, das der Gewinnmaximierung zu folgen, eigentlich gar nicht mehr souveräne im vollen menschlichen, humanen Sinn sind. Ein eigentümlicher leerer Raum, der sich da breit macht. Er bringt auch den Prozess von Kafka und das Schloss, die Anonymisierung der Macht. Man könnte es vergleichen mit Hermann Lübbe, der in den 90er Jahren sagt, moderne Gesellschaften sind ein Vorgang ohne Handlungssubjekt. Oder Denin, der sagt, why liberalism failed, dieses Unbehagen an der anonymen Macht durch die gegenwärtige Elite, die quasi gar nicht mehr ein Gesicht hat, dass das den Politikwechsel der letzten 10 Jahre bestimmt habe. Macht und Technik, bei ihm besonders Naturverhältnis, das ist ja auch ein Forschungsschwerpunkt von mir, deshalb will ich es hier nur andeuten. Ich habe es am Anfang schon gesagt, seine Deutung, durch die Technik wird die Natur immer tiefer aufgebrochen. Das entspricht der gegenwärtigen Diagnose des Anthropozän. Es geht hauptsächlich über das Machtproblem um ein anderes Verhältnis zur Natur. Dass Freiheit nicht dort anfängt, wo Naturgebundenheit aufhört. Also das geht tatsächlich an philosophische Tiefen. Aber ich glaube schon, der Kern des Machtproblems ist auch ein neues Naturverhältnis, was wir gewinnen sollten. Und ich finde auch seine Analyse sehr aktuell, indem er sagt, Macht über die Natur ist immer zugleich auch Macht über die Menschen. Deshalb ist die ökologische Krise zugleich eine soziale Krise. Wie Papst Franziskus formuliert, es ist eine ökosoziale Krise, keine zwei Krisen nebeneinander. Da kann man von den Analysen Guardinis mit einer erstaunlichen Aktualität tatsächlich gegenwärtige Theoriebildungen mit dem Problem der Macht, auch im Naturverhältnis, denke ich, nochmal auf einer tieferen Ebene auch anthropologisch deuten. Ich komme zu meinem letzten Schlusskapitel. Die Macht der machtlosen Kulturen einer christlichen Friedensethik. Friedrich Nietzsche, den ich schon zitiert habe, eben der Wille zur Macht, der sagt, das ist das Ressentiment der Schwachen. Das christliche Feindesliebe, sagt er, die sei gewissermaßen nicht lebbar und sie sei auch nicht wünschenswert. Freud hat es im Übrigen aufgegriffen, auch in seiner Aggressionstheorie. Lange haben wir theologisch versucht, das so zu lösen, dass wir sagen, na ja, okay, die Feindesliebe ist dann nur gewissermaßen für die Ordensleute und für die spirituellen Hochleistungssportler was, aber nicht fürs gemeine Volk. Das trifft so nicht zu. Gnilka etwa sagt, die Feindesliebe ist die Kulmination der Ethik Jesu, von der her die gesamte Ethik zu verstehen ist. Das heißt, dieses Problem werde ich nicht so leicht los. Wie geht man mit diesem Konflikt um? Für mich ist da wegweisend Pinchas Lapide, der sagt, Feindesliebe ist Entfeindungsliebe. Und der das an vielen historischen Beispielen auch aufzeigt. Es ist durchaus was Kämpferisches. Viele Beispiele, David, den er bringt, der mit Saul kämpft und der weiß, er muss ihn zum Freund gewinnen und seinen Segen haben, um dann König zu werden. Oder viele Beispiele, auch wenn einer dich zwingt, 1 Meile mitzugehen, geht 2 mit der Besatzung, dann kommt man ins Gespräch, dann gewinnt man eine Beziehung, schlägt auf die eine, auf die andere Wange, das ist ein Konflikt der Missachtung, kein Gewalt. gewaltsamer Konflikt ist eine Strategie der Entfeindung, gewissermaßen mit versöhntem Herzen, aber zugleich zu kämpfen. Und das ist was anderes als der Defätismus einer bloßen Unterordnung und Wehrlosigkeit. Das wäre ein Missverständnis auch des biblischen Gebotes. Das Ethos der Feindesliebe ist von dort her, wie es auch mein Lehrer Korr formuliert, eine aktiv wandelnde, das Böse des Menschen in seiner Wurzel angreifende und überwindende Kraft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um eine Macht, eine Theologie der Macht zu entwickeln, als Kern für eine Friedensethik auch zu sagen, es geht nicht um Wehrlosigkeit, sondern es geht um Strategien des anderen Umgangs mit Macht. Und wer das am erfolgreichsten praktiziert hat, ist Gandhi. Und er war durchaus machtbewusst. Aber er wusste um die Macht der Bilder, die dann um die Welt ging. Er wusste um die Macht der Normen bei den Engländern, bei den Briten, die ein hoch ausgebildetes Rechtsbewusstsein hatten. Er war ja selber Jurist und hat genau damit gearbeitet, dass indem die Menschen sich niederklüppeln lassen, sie dadurch genau das Regime des Unrechts überführen. Und ich denke, das ist entscheidend, um eben die Macht der Machtlosen, die Wehrlosigkeit als Strategie, um auch tatsächlich Machtmissbrauch aufzudecken und damit die Urteilskompetenz der Akteure anzusprechen, das zu entfalten. Und das war nicht nur Gandhi, das hat die Geschichte auch wesentlich geprägt. Denken Sie an Nelson Mandela, 27 Jahre im Gefängnis und dann mit versöhntem Herzen hinauszugehen, aber durchaus kämpferisch, aber kämpferisch um den Frieden und nicht um sich selber durchzusetzen. Und ich denke auch, die friedliche Revolution 89 wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen, die gekämpft haben um das Recht. Für mich besonders beeindruckend Václav Havel, auch mit dem wir bei einer Exkursion auch sprechen konnten, in meiner Studienzeit noch, der spricht vom Sieg in den täglichen Niederlagen des Gefängnisses. Also er hätte gehen können, aber er wollte bleiben, um damit zu zeigen, ihr, das Regime, seid im Unrecht. Diese geistige Macht, derer sie zum Martyrium bereit waren, ist schon etwas, wo die Macht der Ohnmacht auch geschichtswirksam geworden ist. Um das nochmal zu vertiefen, finde ich sehr hilfreich eine Theorie der Menschenrechte, wie sie insbesondere Sander in den Blick nimmt, im Rückgriff auch auf Homo-Sarka-Theorie von Agamben und wieder nochmal ganz stark Foucault, seine Theorie Körper und Macht. Sich mit den Menschenrechten auseinandersetzen bedeutet, einer neuen Sprache für Gottes Gegenwart auf der Spur zu sein. Es bedeutet, seine Gegenwart unter den Menschen heute aufzuspüren. In den Kämpfen für Menschenrechte geht es zugleich um einen Ort Gottes in der heutigen Welt. Also die Menschenrechte, sagt er, sind ein privilegierter Ort der Gottesrede. Und sie werden deshalb formuliert, weil sie mit Füßen getreten werden. Aber sie können nicht zum Verstummen gebracht werden. Sie schreien umso lauter, je mehr sie missachtet werden. Also die Logik der Menschenrechte als quasi die Logik der Macht, der Ohnmacht und als Ort der Gottesrede, das glaube ich, ist hier sehr gut formuliert. Im Zeichen des Kreuzes hat Gott die Macht der Ohnmacht begründet. Im Ruf der Nachfolge befähigt er Menschen, durch ihre Souveränität dieser Grammatik der Ohnmacht Wirksamkeit zu erleihen. Durch die Solidarisierung mit den Ohnmächtigen als die Repräsentant des Gekreuzigten in unserer Zeit. Das ist, glaube ich, durchaus ein christlicher Auftrag im Umgang mit der Macht. Aber Macht ist gefährdet. Gregor Hoff hat auch, und die Bischofskonferenz hat das erstaunlicherweise sogar auf ihre Webseite gestellt, jetzt in der Vorbereitung im Kongress, auch im Kontext des synodalen Weges, spricht von der Sakralisierungsfalle. Oder eben schon zitiert Bischof Heiner Wilmer von dem Machtmissbrauch gehört zur DNA der Kirche. Das ist durchaus eine Herausforderung. Und ich glaube, ich habe es Ihnen schon dargelegt, aufgrund dessen, dass dieses Macht-Ohnmacht-Gefälle Kern der Gottesbeziehung ist, ist die besondere Ausnutzbarkeit dieses Machtgefälles, dass die Theologen hingehen und meinen, sie könnten Gott repräsentieren und die Gottesrede als Instrument des Gewinns von Macht über andere Menschen gebrauchen, das steckt tief drin. Und ich glaube, aus diesem Dilemma kommt man nicht raus, weil Theologie mit diesem Machtgefälle im Kern zu tun hat. Aber deshalb, glaube ich, braucht es umso mehr eine kritische Beobachtung dieses Umgangs mit Macht, wenn nötig auch von Experten in den besonders prekären Fällen. Und zum Schluss, ich bin ja Sozialethiker, also versuche ich irgendwie auch eine etwas generalisierte Theorie Ihnen anzubieten, wie man mit den Machtkonflikten umgehen kann. Ich glaube, dass Subsidiarität, das Prinzip, da durchaus wegweisend ist. Wir haben das nur leider noch kaum in der Kirche selbst angewendet. Aber Subsidiarität ist im Kern die Idee des Empowerments. Die übergeordneten Instanzen dürfen keine Funktionen, keine Befugnisse für sich in Anspruch nehmen, wenn die untergeordneten Einheiten es tun können. Es ist das Vor-Ort-Prinzip. Das heißt, alle Macht den unteren Instanzen und die oberen Instanzen haben nur eine Dienstfunktion. Sie haben eine Funktion der Ermächtigung, der Befähigung, des Empowerment, also quasi nicht Handlungskompetenzen und Fähigkeiten absaugen und wegnehmen, nach oben verlagern, sondern konsequent das Amt zu verstehen als Dienst. Das hat auch was zu tun mit der Vielfalt. Ich glaube, dass wir da durchaus in der Ekklesiologie eigentlich schon viel Erfahrungen haben. Man wird ja getauft in der Ortskirche. Man wird nicht gleich als Mitglied der Gesamtkirche, sondern man ist vor Ort zuerst mal Mitglied und dann auch in der Weltkirche von dort. Aber die Ekklesiologie denkt es auch eigentlich von unten her. Und das, denke ich, wäre strukturparallel, um dann sowas wie eine heilsame Dezentralisierung zu begründen, wie es der Papst Franziskus auch fordert. Eine Transformation zu einer Kirche der Armen, für die Armen, kann man auch damit nochmal verbinden. Amt und Macht. Um das Psychologische auch nochmal hier auf die Kirche anzuwenden, was ich vorhin entfaltet habe. Es ist völlig klar, wir neigen dazu, Macht zu missbrauchen. Meistens werden Leistungen denen, die mächtig sind, die oben stehen, zugeschrieben. Und die Fehler, das waren dann die Untergebenen. Und diejenigen, die Macht haben in der Psychologie, neigen dazu, sich zu distanzieren von den anderen, um sich zu unterscheiden, um nicht so leicht angreifbar zu sein. Also da gibt es viele psychologische Mechanismen, die man kritisch anschauen muss, um mit dem besonders prekären, im theologischen Bereich besonders prekären Macht-Ohnmachtsgefälle auch angemessen umzugehen. Viele empfinden die starke Machtasymmetrie zwischen Männern und Frauen in der Kirche als einen Verstoß gegen die Gerechtigkeit. Da haben wir viele aufgeregte Debatten. Und ich denke, wenn man sagt, also es gibt durchaus, denke ich, auch berechtigt, dass man unterschiedliche Rollen von Männern und Frauen haben kann. Es gibt immer Machtasymmetrien. Aber wenn man jetzt diese Machtasymmetrie so deutet, dass man den Frauen eher gewissermaßen die Hingabe und den Männern eher die Dominanz als Rolle zuschreibt und das dann nochmal aus dem Gottesbild heraus begründen zu können meint, dann verlagert man dieses Problem der Machtasymmetrie ins Gottesbild hinein und macht es sehr schwer lösbar. Also ich glaube, da ist es äußerst wichtig, die verschiedenen Ebenen auch zu unterscheiden. Und man kommt aus diesem Dilemma der Machtasymmetrie nicht raus, aber wir brauchen kritische Außenperspektive. Das ist das, was ich Ihnen hauptsächlich vermitteln möchte, die Ambivalenzfähigkeit. Also die Fähigkeit, die Ambivalenz, die Zweiseitigkeit der Dinge anzuschauen, um auch zugleich eine Innenperspektive zu haben. Auch, denke ich, das theologische Ideal der Hingabe und nicht auf Machtkonflikte achten, aber zugleich auch die Notwendigkeit immer Gewaltenteilung, Machtkonflikte, Kontrolle auch in den Blick zu nehmen. Mein Ortspfarrer, ich wohne in Schäftlarn, der hatte den schönen Leitspruch, nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freude und hat es auch praktiziert. Das finde ich durchaus einen sehr schönen Umgang mit Macht. Das kann ja latent sein, indem der Pfarrer immer kontrolliert, ist der in der Kirche, ist der da, du hast aber gestern gefehlt. Also quasi auch die latenten Formen der Machtausübung im Namen der Religion auch zu vermeiden, sondern konsequent das Amt als Dienst zu verstehen. Als Dienst der Sorge, wie es Guardini formuliert, den Begriff der Sorge, im Übrigen auch ein Schlüsselbegriff von Laudato Si, Cura, im Deutschen aber mit 5 verschiedenen Begriffen übersetzt, da kommt die Botschaft der Sorge eigentlich als Grundverhältnis zur Welt gar nicht mehr rüber. Es ist ein Leittugend zur Bändigung der Macht. Also, und um zu schließen mit einem, finde ich, schönen Zitat von Guardini, wie er es formuliert hat. Er sagt, die erlösende Antwort des Christentums auf das Problem der Macht heißt Demut. Demut, der Mut zu dienen, der Gebrauch des Amtes und der Macht im Dienst der anvertrauten Menschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.